Morgen miteinander. Ich freue mich, wieder mal da zu sein. Es ist sehr lange her, seit dem letzten Mal. Einfach auch, weil Corona dazwischen gekommen ist. Ja, was erleben wir für eine Zeit? Ich denke, niemand hat sich das vorgestellt, wie schwierig das kann sein oder werden mit dem menschlichen Umgang. Nerven liegen überall blank. Es polarisiert. Menschen werden gehässig. Man sieht das vielleicht in einer Session, wie jetzt gerade abgeschlossen worden ist. Man sieht es in den Medien. Man sieht es auch in den Gemeinden. Und es ist ja nicht nur Corona. Es gibt ganz viele andere Sachen, die auch schwieriger geworden sind. So zum Beispiel der Generationenvertrag zwischen Jung und Alt. Wir haben es in der Session gehört, AHV-Revision wäre längst überfällig und kaum zu erreichen. Oder eben auch, dass die Jungen sagen, wegen der Alten können wir ja nichts mehr machen, müssen wir Masken tragen und können nicht mehr im Club oder wo auch immer. Und die Alten sagen, wenn die Jungen nicht wären, die verbreiten ja die ganze Krankheit und halten sich nicht an die Regeln. Und dann kommt die ganze Frage, und die wird immer stärker kommen, wie ist es mit dem Klima? Kann ja auch nicht immer so weitergehen. Und ist jetzt das einfach eine normale Schwankung von der Natur oder ist es dringend nötig, dass wir Menschen etwas machen und so weiter? Und dann auch in den Gemeinden. Man findet doch das alles auch in den Gemeinden. Auch in den Familien. Die einen ganz stark in die Richtung und die anderen vielleicht ins Gegenteil. Es ist schwierig geworden, miteinander gut umzugehen. Irgendwie tut er nicht eingeschaltet, wer er. Gib einfach das Nächste. Gut. Das ist die Frage, die mich beschäftigt in all dem. Ich weiss von Gemeinden, da ist es fast 50-50. Die einen sind zum Beispiel im Bereich Corona für zu mitmachen, was der Bundesrat sagt. Und die anderen sagen, zivile Ungehorsam. Man muss Gott mehr folgen als den Menschen. Und, könnt alles haben, auch unter den Christen. Ich habe heute Morgen zwei Schwerpunkte. Der erste heisst Frieden stiften. Währenddem, dass ich mir so sorgenvoll Gedanken gemacht habe über die Zeit, in der wir drin leben, über die Entwicklungen, die wir sehen, bin ich auf ein merkwürdiges Wort in der Bibel gestoßen, einfach beim fortlaufenden Lesen. Merkwürdig im Sinn von würdig zum Merken. Und das steht in Lukas 9, 49, oh, Entschuldigung, es ist 21, ja, Lukas 9, 49 und 50. Johannes sagte zu Jesus, Meister, wir haben gesehen, wie jemand in deinem Namen Dämonen austrieb. Wir haben versucht, ihn daran zu hindern, weil er nicht mit uns zusammen dir nachfolgt. Doch Jesus gab ihm zur Antwort, hindert ihn nicht. Denn wer nicht gegen euch ist, der ist für euch. Für Johannes ist klar gewesen, wir haben das Copyright. Jesus ist das Original. Und wenn da einer irgendwo kommt und etwas Ähnliches macht, das ist falsch, den müssen wir zum Schweigen bringen. Wir sind es, nicht die anderen. Doch Jesus hat zur Antwort gegeben, nein, so geht es nicht. Müssen oder dürfen die anderen nicht ausschalten. Wenn er nicht gegen euch ist, dann ist er für euch. Ich bin überzeugt, der Johannes hat es gut gemeint. Er hat darum gekämpft, dass da nicht etwas Falsches entsteht. Darum hat er die haben sie es wollen zum Schweigen bringen, die anderen. Gut gemeint, aber wir sehen an der Reaktion von Jesus falsch. Falsch ist es. Etwas, was gut gemeint ist, heisst noch lange nicht, dass es richtig ist. Der Wortführer war das mal Johannes. Oft ist es sonst der Petrus. Die Temperamente waren wahrscheinlich ein bisschen ähnlich. Johannes, ein ganz toller Typ, ganz nah bei Jesus. Das sehen wir immer wieder in der Bibel. Aber eben auch ziemlich temperamentvoll. Und das spielt eine Rolle in dieser ganzen Geschichte, wie wir miteinander umgehen. Und vielleicht auch Rechthaber ist. Wir, nicht der andere. Der soll schweigen, nur wir. Und vielleicht auch ein Stück Stolz. Die Wahrheit, die haben wir bei Jesus, nicht ihr. Ihr müsst schweigen. Ich denke, die Jünger haben wieder einmal nicht richtig zugelassen oder sie haben Jesus nicht verstanden. Darum möchte ich den ganzen Textzusammenhang mal noch lesen. Aus Lukas 9, ab Vers 46. Es kam unter ihnen, also unter den Jüngern, der Gedanke auf, zu überlegen, wer von ihnen der Größte wäre. Als aber Jesus erkannte, wie sie in ihren Herzen dachten, nahm er ein Kind, stellte es neben sich und sagte zu ihnen, wer dies Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Denn wer von euch allen der Kleinste ist, der ist groß. Und jetzt kommt unser Text. Da sagte Johannes, Meister, wir haben jemand gesehen, der trieb in deinem Namen böse Geister aus und wir wollten ihn daran hindern, denn er folgt dir nicht mit uns zusammen. Jesus antwortete ihm, hindert ihn nicht, denn wer nicht gegen euch ist, der ist für euch. Als nun die Zeit sich erfüllte, dass er hinweggenommen werden sollte, entschloss er sich, nach Jerusalem zu gehen. Und er sandte Boten vor sich her, die gingen hin und kamen in ein Dorf der Samaritaner, um ihm Unterkunft zu suchen. Aber sie nahmen ihn nicht auf, weil er auf dem Weg nach Jerusalem war. Als das seine Jünger Jakobus und Johannes sahen, fragten sie, Herr, sollen wir sagen, dass Feuer vom Himmel fallen und sie verzehren soll? Jesus aber wandte sich um und wies sie zurecht. Und sie gingen in ein anderes Dorf. Also vorausgehend war schon mal das Thema bei den Jüngern, wer ist der Größte? Toll, oder? Die wichtigste Frage unter Christen, wer ist der Größte? Wir diskutieren das nicht so offen miteinander, das ist wahrscheinlich eher ein bisschen verborgen. Stolz, auch in den einzelnen Christen unter den Jüngern. Rechthaber ist, ich habe doch recht, ich bin der Größte. Und dann eben noch das Temperament dazukommt. Jesus nimmt ein Kind, stellt es neben sich und sagt, mit dem Kind identifiziere ich mich voll. Wer dem Kind Gutes tut, der tut es mir. Und wer das aufnimmt, nimmt mich auf und auch den Vater. Wer der Kleinste ist unter euch, der ist wirklich gross. Wie verkehrt wir einfach sind, wir Menschen. Wir wollen immer oben raus und Jesus will unten raus. Schwierig. Dann kommt unser Text. Passt eigentlich nahtlos rein. Wer ist der Größte? Wir natürlich. Wir wenigstens miteinander um Jesus herum. Da kommt doch einer und macht etwas Ähnliches im Namen von Jesus. Das kann ja nicht sein. Wir sind es doch. Wir haben recht. Wir haben die Wahrheit. Und dann geht es nachher gerade weiter. Jesus schlägt den Weg ein nach Jerusalem zum Sterben. Und sie sind dort im Norden von Israel und müssen nach Süden ziehen und der direkteste Weg geht dort über die Hügel von Samaria. Die Samariter waren auch eher ein verachtetes Volk der Juden. Die haben es nicht so ernst gemeint, Mischvolk, religiös nicht so ganz klar. Und so haben die Juden und Samaritaner ein Problem miteinander. Wo da die Jünger kommen und wollen eine Unterkunft suchen für Jesus, es waren immerhin ein paar, haben sie gesagt, was ist auf dem Weg nach Jerusalem? Stopp, für die haben wir keinen Platz. Und jetzt kommen wieder die lieben Jünger und sagen, Jesus, so wie bei Elia, Feuer vom Himmel, die sollen verflucht sein und verbrannt werden, tot. Verrückt. Verrückt, wie wir können sein als Jünger, oder? Jesus dreht sich um und sagt, hey, geht's noch? Es wird nicht zum Konflikt. Sie ziehen ins nächste Dorf, dort geht's offenbar. Wie viel Geduld hat Jesus mit seinen Jüngern müssen haben? Weil er ist so ganz, ganz anders. Sein Wissen könnte man vielleicht so sehen, vielleicht die nächste Folie gern. Er hat gesagt, charakteristisch in Matthäus 5, Vers 9, glücklich zu preisen sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder genannt werden. Oder eben, sie sind's. Das ist die DNA der Kinder von Gott. Sie sind Kind von Gott, vom Frieden. Ihnen wohnt Jesus. Und will nur eins, was da heisst, Frieden stiften, dann sie tragen die Art von Gott, von Jesus. Wo sie hinkommen, wäre doch eigentlich ganz eine tolle, schöne Aufgabe, oder? Das wäre unsere Berufung. Das ist unsere Berufung. Und nicht einmal aus unserer Kraft. Wir tragen ja nur Jesus weiter. Und der ist ja so. Und so war es auch später in der Gemeinde. Ich möchte drei Bibelworte lesen. Zuerst in Römer 12, 18. Das könnte man vielleicht einmal klicken. Da heisst doch, soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Die Bibel ist realistisch. Es braucht zwei, zum Frieden zu haben. Aber was an dir liegt, alles, was du machen kannst, das mach zum Frieden. Und vielleicht kommen dir zum einen und anderen Menschen in den Sinn, wo es nicht stimmt. Wo du noch nicht alles gemacht hast, was dem Frieden dient. Dann ist es dran. Mir ist das auch schon so gegangen, dass ich dann plötzlich von Jesus den Finger auf etwas gelegt worden habe und ich habe gewusst, ich musste mich anmelden, telefonisch, und wir haben uns getroffen. Ich bin heute noch froh. Ist mir genau so gegangen. Der nächste Text ist aus Römer 14, 19. Darum wollen wir uns mit allen Kräften um das bemühen, was zum Frieden beiträgt. Jetzt schauen wir mal die ganzen Spannungen um Corona oder Generation oder Klima oder in der Familie oder in der Gemeinde. Darum wollen wir uns mit allen Kräften um das bemühen, was zum Frieden dient. Ist das unser Leben? Ist das die Beschreibung von heute Nachmittag und von morgen? Mit allen Kräften, mit allen. Und noch ein Text, 2. Korinther 13, 11. Lebt in Frieden miteinander, dann wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Dort, wo es funktioniert, dort, wo wir es machen, dort ist Gott mit dir voll, mit seiner Kraft. Klar, es ist ja sein Anliegen, sein Herz brennt dafür, dass er durch uns den Frieden bringen kann. Frieden sollte man stiften überall. Und ich denke, je zerrissener das unsere Gesellschaft ist, desto mehr Möglichkeiten haben wir. Also, voll Gelegenheit. Es geht primär nicht darum, ob jetzt zum Beispiel Corona eine Grippe ist oder eine Katastrophe. Ob Masken tragen etwas hilft oder nicht. Ob das Klima durch Menschen geschädigt ist oder sowieso natürliche Schwankungen darstellt. Es geht darum, dass ich nicht immer recht habe. Es geht darum, dass ich nicht immer der Grösste bin. Es geht darum, dass ich nicht den anderen bedrücke mit meiner Meinung, mit dem, dass ich recht habe. Es geht darum, ein Mensch vom Frieden zu sein. Das ist unsere Berufung. Das ist das, was Gott in uns eingelegt hat für die Zeit jetzt, die es nötiger hat, als jede Zeit, die ich schon je in meinem Leben erlebt habe. Weil wir das Wesen von Jesus tragen, in die Welt hier. Kind vom Frieden. Wir erleben heute etwas anderes. Teufel heisst Diabolos. Diabolos heisst Durcheinanderwerfer. Ich denke mal, der ist voll dran, oder? Voll dran. Ich stehe auf der anderen Seite. Das ist nicht meine Seite vom Durcheinanderwerfen. Das ist nicht meine Seite. Definitiv nicht. Meine Seite ist die Seite vom Frieden, vom Gott, vom Frieden, von Jesus, die in die Welt zu tragen. Ohne mich. Das Durcheinanderwerfen in Familie, in Gemeinde, in der Gesellschaft, ohne mich. Ich bin nicht auf dieser Seite. Ich bin auf der Seite vom Gott, vom Frieden, von Jesus. Und da kommen wir jetzt zum zweiten Punkt. Gut sein trotz Differenzen. Ich bin überzeugt, die einen und anderen haben gedacht, aber der ist einseitig. Jesus hat doch auch ganz anders geredet. Die nächste Folie gern. Er hat zum Beispiel gesagt, Matthäus 12, 30 lesen wir es, wer nicht auf meiner Seite steht, ist gegen mich und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Also Luthertext, wer nicht für mich ist, der ist wider mich und wer nicht sammelt, der zerstreut. Ist fast das Gegenteil von dem von vorher, oder? Jesus hat das auch so können, so reden. Wenn es um falsche Leute gegangen ist, um falsche Christus, ist er messerscharf gewesen. Es ist um Wahrheit oder Leute gegangen. Wer nicht auf seiner Seite ist, wer auf der anderen Seite ist, passt nicht zusammen. Oder noch ein Wort aus Lukas 12, 51. Meint ihr, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf Erden? Ich sage nein, sondern Streit, Zwietracht. Das hat es auch gegeben. Zum Beispiel, dass Menschen, die erzählen, Jesus nachfolgen, zurückgehalten worden sind, auch in der eigenen Familie. Du darfst Jesus nicht folgen. Dann hat Jesus gesagt, hört, da kann es Streit geben. Ich habe Priorität. Das ist wichtiger. Auch das hat Jesus so können sagen. Und jetzt, was machen wir da damit? Jetzt haben wir Aussagen von der Bibel, die sind sehr verschieden. Und zwar ist es immer Jesus, der mal so und eher so redet. Jetzt ist es ganz wichtig, dass der Geist Gottes manchmal in unser Leben einredet mit so Wort aus der Bibel, wo er mal das eine sagt oder mal das andere sagt, je nachdem, was jetzt dieser Situation entspricht und sein Willen ist und er uns mit dem Wort führt. Dann kann es einmal das Wort sein, was darum geht, dass man sagt, nein, wer nicht dagegen ist, der ist für uns. Und es kann einmal das andere sein, nein, wer nicht für uns ist, der ist dagegen. Es kann das oder das sein. Was wir nicht dürfen, ist, dass man sagt, ja, die Bibel sagt ja beides. Und da gibt es viele Aussagen. Die Bibel sagt ja mal so, so, also ich nehme das, was mir besser passt. Und so gibt es dann Leute, die die Bibel zum Beispiel immer mit einer roten Brille lesen und nur das sehen, ja, sind ja alle dabei. Jesus sagt, wer nicht gegen uns ist, der ist für uns und so weiter. Also hat alles Platz. Und ihr seht alle vom Kopf der Liebe und wie die Bibel so für alle Menschen da ist und so weiter. Und die anderen sehen es vielleicht mit der blauen Brille. Die sehen nur, Gott ist ein strenger Gott. Wer nicht auf der Seite von Jesus steht und so weiter, versteht ihr das? Und schon haben wir zwei Parteien in der Gemeinde. Und beide berufen sich auf die Bibel, mit Recht. Der grösste Theologe, der mir bekannt ist und den ich am meisten liebe, ist der Apostel Paulus. Und er schreibt Folgendes und bezieht sich mit ein, bitte die nächste Folie. Er sagt, auch im Blick auf sich selber, unsere Erkenntnis ist nur bruchstückhaft. Jetzt sehen wir nur ein undeutliches Bild wie in einem trüben Spiegel. Einmal aber werden wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Jetzt erkenne ich nur Bruchstücke, doch einmal werde ich alles klar erkennen. Er sagt jetzt noch nicht. Ein Spiegel war damals nicht ein Spiegel wie heute, sondern es war vielleicht so ein glänzendes Stück Metall oder auch Glas, wo man nicht so hat schleifen wie heute und dann hat das so verzerrt. Wir kennen das zum Teil auch, zum Beispiel bei diesen Weitwinkelspiegeln bei einer Strasseneinfahrt, dass man links und rechts sieht. Habt ihr euch dort auch schon bewundert? Dort ist man plötzlich so schlank, wie man sein will. Oder wenn man im Wasser sich spiegelt, dann hat man plötzlich so einen komischen Kopf und so weiter. Und das ist am Paulus' Bild da. Er sagt, ich sehe in der Bibel, in der Kenntnis von Gott, nur ein Teil klar. Anders ist bei mir verzerrt, stimmt wahrscheinlich nicht. Es wird mal alles klar sein, bei ihm. Aber solange wir nicht bei ihm sind, ist es nicht so klar. Und dann ist es doch nur intelligent, zu sagen, ja, wenn der andere vielleicht an dem Stück klarer sieht, einen besseren Spiegel hat und das besser sieht, dann müsste man doch voneinander lernen. Und müssen die Differenzen nicht zu Schwierigkeiten und Streit führen, sondern zum Lehren. Das heisst, wenn ich das verstehe, was Paulus da sagt, ist das gratis Schulung. Wenn ich offen hingehe und frage, das interessiert mich jetzt echt, was du da siehst, gerade weil er es anders sieht, dann kann ich nämlich lernen davon. Ich habe mal die Definition gehört, dass jemand gesagt hat, dumm ist, wer immer nur das denkt, was er schon immer gedacht hat. Wer nie etwas Neues denkt. Was wäre ein Erstklässler, wenn er sagt, ich kann jetzt rechnen, bis 10. Wenn da nichts Neues dazukommt. Und so ist es auch im Christsein, im Erkennen von Gott. Es gibt immer wieder Neues dazu zu lernen. Ist doch schön und ist auch wichtig. Und Neues dazu lernen kann ich dann, wenn ich eben auf andere höre, die eben anders erkennen, die ich nicht so sehe. Ein Beispiel dazu, wo Paulus braucht. Das ist nicht einfach ein Beispiel, sondern ein riesen Anliegen war in der Gemeinde, mindestens in Rom und Korinth. Denn in diesen Briefen schreibt er es. Es ist darum gegangen, dass es wirklich grosses Problem in der Gemeinde im Blick auf Götzenopferfleisch. Da ist es nicht darum gegangen, um irgendwie Fleisch essen oder nicht, vegan oder nicht vegan oder irgendetwas, sondern ein echtes Problem. Ich will es kurz erklären. Damals hat es einen Kult gegeben und zu dem haben sie zum Teil gehört, dass wenn man ein Tier kultisch geschlachtet hat und dabei einen Götzen geopfert hat, dass die davon gegessen haben, nachher von dem Fleisch, dass die auch eben diesen Götzen dient hat. Darum war das noch ein recht angenehmer Götzendienst. Ein Dienst an diesen Göttern der Heiden. Und wenn so auf dem Markt so Fleisch verkauft worden ist, ist das nicht immer deklariert worden. Man hat nicht gewusst, ist jetzt das normales Fleisch, einfach geschlachtet, oder ist das Fleisch den Götzen geopfert und somit Götzenopferfleisch. Jetzt hat es Christen gegeben, die zur Gemeinde gekommen sind, die sich von dem abgewendet haben, zu Jesus, die gesagt haben, ich habe mich voll von dem abgewendet. Ich will nichts mehr mit Götzen zu tun haben, keine Kompromisse eingehen. Und weil ich nicht immer sicher weiß, ist das Fleisch wirklich Götzen, Kopferfleisch, ist das sauberes Fleisch, ich weiß es ja nicht. Ich will mich nicht versündigen an Jesus, ich esse kein Fleisch, geht ja auch ohne. Und so will ich das Leben lang lieber kein Fleisch essen, als dass ich mich an Jesus versündige, dass ich wieder etwas Altes mache, was ich früher gemacht habe. Will ich nicht mehr, das Alte ist vergangen, ich bin neu, gehört zu Jesus. Und die anderen haben es genau Gegenteil gesehen. Die haben gesagt, aber Jesus ist so gross, die Erlösung ist so gross und stark und das mit den Götzen ist sowieso Humbug, Fleisch ist Fleisch. Wir haben doch die Freiheit in Jesus. Wenn Jesus frei gemacht hat, ist ganz frei, dann haben Dämonen und Götzen keine Bedeutung mehr. Wir essen jedes Fleisch. Das ist kein Unterschied zwischen dem. Aus Ehr und Liebe zu Jesus, zu der Erlösung am Kreuz, haben sie gesagt, wir können alles essen. Und so treffen wir die Situation in der Gemeinde, dass zwei Gruppen sind, aus Liebe zu Jesus machen sie genau, aber genau das Gegenteil. Und das in einer Gemeinde. Heute würde man sagen, wir machen eine neue Gemeinde. Die einen, die Fleisch essen und die anderen, die nicht essen. Aber die haben jetzt den Paulus vor die Frage gestellt, wie gehen wir damit um? Und Paulus hat gesagt, es wäre jetzt falsch, wenn ihr einander über den Tisch ziehen würdet, zu eurer Meinung hin. Da stammt das bekannte Wort her, jeder sei seiner Meinung gewiss oder jeder bleibe bei seiner Meinung. Es wäre Sünde, wenn du würdest gegen dein Gewissen jetzt plötzlich anfangen Fleisch essen und mit Jesus nicht mehr so klar unterwegs wärst. Es wäre Sünde, wenn du plötzlich würdest kein Fleisch mehr essen, weil die Erlösung von Jesus plötzlich geschmälert wäre. Paulus sagt dann schon, wie es umgehen soll, vielleicht eben mit Rücksicht auf den Schwächer, dann vielleicht nichts zu essen und so weiter. Aber Tatsache bleibt, dass er sagt, bleibt dabei, bei dem, was ihr im Herzen, in der Liebe zu Jesus erkennt. Verschiedene Meinungen dürfen nicht zu Streit oder Rechthaberei führen, sondern sie sollen dazu führt, dass wir trotzdem einander lieben und achten. Das ist natürlich im Zusammenleben nicht einfach. Der Mensch will ja frei sein, das zu leben, was er sieht und was er will. Nehmen wir jetzt einen Mensch, der da ist, und der will ganz frei sein. Das ist ein Wunsch von uns Gemeinde, von uns Menschen. Aber der ist ja nicht allein. Der Mensch ist ja nicht allein. Da ist ein anderer neben ihm, der diesen Wunsch auch hat. Und wenn schon zwei Menschen nebeneinander sind, die frei sein wollen, begrenzen sich durch das Zusammenleben. Das Zusammenleben braucht Regeln, die Grenzen sind für die Freiheit. Es geht anders nicht. Und so gibt es dann eine übergeordnete Instanz, die das Zusammenleben definiert und ermöglicht. Zum Beispiel der Staat, wo Vorgaben gibt, wie leben wir zusammen. Und schön, wenn das nicht ein Diktator ist, sondern eine Demokratie, wo auch das Volk selber sagen kann, so wollen wir zusammenleben. Und darum ist es auch nötig, dass sich dann die sich zusammenfinden, auch wenn sie nicht unbeschränkte Freiheit haben, dass sie sich reinschicken und sagen, das braucht es zum Zusammenleben. Sonst geht es nicht. Und das ist im Moment ganz starke Gefahr. Auch wenn man so Demos und das, was gestern stattgefunden hat, in Liestal und so, anschauen. Es geht ganz stark um den Begriff Freiheit. Dass man sagt, wir leben schon in einer Diktatur. Es gibt ja eine Partei, die das so sagt. Und ich möchte jetzt ein Beispiel noch anwenden für einen Gottesdienst zu Corona-Zeiten. Da gibt es zum Beispiel Menschen, die das Bedürfnis haben, weil das ihr Zugang ist, zu Gott ihn anzubeten und zu loben, mit lauter Stimme anbetend Lieder zu Gott einzusingen. Das ist ihre Herzensfreude und ihren Zugang zu Gott. Und so kommen sie und werden im Gottesdienst das so machen können. haben sie jahrelang so gemacht und sind so Gott näher gekommen. Und daneben sitzt vielleicht jemand aus einer Risikogruppe, der sagt, ja, das mit diesen Ansteckungen und so durch die Aerosol und nein, lieber gar nicht singen und möglichst auf Distanz und weiss was alles. Ist dieser Person ihr Bedürfnis und ihr Interesse? Und was braucht sie jetzt? Jemand, der die Ordnung durchgibt und sagt, so ist es. Entweder ist es der Bundesrat oder es ist die Gemeindeleitung oder am besten beides zusammen. Und dann geht es darum, dass ich nicht einfach meine Freiheit, meine Meinung, dass ich der Grösste bin, muss leben. Sondern kann sagen, weil wir es brauchen, weil das Zusammenleben nicht anders geht, müssen wir miteinander einen Weg gehen, wo jeder etwas preisgibt von seiner Freiheit, um miteinander einen Weg zu finden. Es ermöglicht also keiner Seite totale Freiheit. Es sind Grenzen, die ich aus Liebe akzeptiere und sage, es geht nicht anders. Aus der Einsicht heraus, dass nur so ein gutes Zusammenleben möglich ist. Da müssen Egoismus und eigene Bedürfnisse zurücktreten und das ist ganz, ganz schwierig. Nicht mehr der Größte wollen sein, nicht mehr wollen bestimmen, ist ganz, ganz schwierig. Aber so sollten wir auch uns eingehen in die Streitpunkte von unserer Zeit, von unserer Gesellschaft, von unseren Gemeinden. Erinnert man uns, wir sind Kinder vom Frieden. Wir sind geschickt in diese Situationen zum Frieden zu bringen, zum die Art von Jesus, die Art von Gott einzutragen. Und wie sehr das unsere Welt das braucht, in unserer gereizten Zeit. Da müssen doch Kinder von Gott auffallen. Ich will mit zwei Bibelworten den Schlusspunkt setzen. Das erste haben wir schon gesehen, in einem von diesen Texten, vielleicht die nächste Folie. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, Gott zur Ehre. Er ist dann der Größte, nicht mehr ich. Es ist nicht die Frage, habe ich jetzt immer recht und weiss ich es immer besser. Er ist gross und ich kann sagen, Gott liebt den anderen auch. Und seine Erkenntnis ist auch wertvoll, nicht nur meine. Und er sieht Gott, wenn ich sagen kann, er liebt ihn und mich, wir gehören zusammen. Und dann ganz ein schöner Text noch. Aus Matthäus 5, 14 bis 16, die nächste Folie gern. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berge liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil, man stellt sie auf einen Lampenständer, damit sie allen im Hause Licht gibt. So, lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Ist ja eigentlich schon eine schöne Aufgabe, Licht jetzt zu tragen in diesen Situationen. Überall. Die Art von Gott, das Wesen von Jesus. Eben nicht so wie bei den Jüngern, wo sie sagen, der darf nicht und wir sind doch die Grössten und wir haben doch alleine. So läuft es heute. Aber eben nicht so. Es laufen bei denen, die Kind von dem Gott sind, Kind vom Licht, Kind vom Frieden, Kind, die am Schluss darauf hinweisen, dass er der gehört, dass ihm der gehört. Ja, ich habe einmal mehr ganz stark mir selber predigt. Meine Frau Vreni weiss am besten, wie nötig dass ich das habe, was ich jetzt predigt habe. Ich kann mich schrecklich aufregen. In mir hinein böse Worte, böse Gedanken haben. Über Menschen und Meinungen. Wenn ich wieder das sehe, was da in den Medien alles kommt. Ich kann mich ärgern an unlogischen Sachen. vielleicht an den Massnahmen. Und ich merke, die Situation beschäftigt mich viel zu fest. Es gibt Besseres, es gibt Gescheiteres, es gibt Hilfreicheres, als immer nur die Zeitung lesen oder die Nachrichten zu hören und so weiter. Ich denke, da hätten wir viel mehr Frieden. Da wäre die Quelle vom Frieden. Und das wäre echt stark. Auch stark, um nachher weitergehen an die anderen. Aber ich habe es noch nicht aufgegeben. Und das wünsche ich euch auch. Ich will lehren. Ich will lehren, das anders zu sehen und anders zu leben, nämlich wirklich gut mit anderen umzugehen, als ein Mensch, der Frieden stiftet. Und als Mensch, der leben mit anderen liebevoll, trotz Differenzen. Ich wünsche euch, dass wir es miteinander lehren können. Als Kind von Gott. Jesus, du hast ja deine Geschichte erlebt mit diesen Jüngern damals. So schwierig. Aber du bist dich gewöhnt mit so Leuten. Darum ist es auch bei uns so, dass du nicht verzweifelst, wenn wir so oft nicht dein Wesen tragen. Ganz anders sind. Herr, vergib uns unsere Sünde. Auch wo wir reingefahren sind. Wo wir Streit angestiftet haben. Wo wir mit Menschen nicht alles gemacht haben, um Frieden zu haben. Vergib's. Und lehre uns, mit deinen Augen die Menschen zu sehen, liebend. Lehre uns auch zu hören auf andere Leute. Weil sie vielleicht auch Recht haben. Und weil ich etwas lernen könnte von ihnen. Herr, hilf, dass wir gerade in dieser Zeit, die so auch mühsam ist, können ganz viel lernen und ganz viel ausstrahlen von deiner Art und von deinem Wesen. Weil die Kraft von dir, die Kraft vom Heiligen Geist in uns wohnt. Amen.